Schwester Monika hat schon darüber gesprochen, wie wir so die Beziehung dessen, was hier in Heroldsbach geschehen ist, zum Buch des Himmels erkennen konnten. Jeder Erscheinungsort der Mutter Gottes hat ja so seine Besonderheiten. Ich habe mich schon mit vielen Erscheinungsorten befasst und Schwester Monika erwähnte es schon, die Mutter Gottes erscheint dort unter verschiedenen Titeln. Im Zusammenhang mit Fatima ist mir aufgefallen, da habe ich mal ein gutes Buch zugelesen, die Mutter Gottes kommt als Mutter der Kirche uns zur Hilfe. Sie sieht eine Gefahr, die wir nicht sehen. Und sie will uns auf diese Gefahr vorbereiten, indem sie uns die Heilmittel dafür gibt. Was ist das Besondere hier an Heroldsbach im Unterschied zu vielen anderen Erscheinungsorten? Das fällt auf. Das sehen wir schon an den Kirchenfenstern, die eigentlich alle die Visionen gestalten, die die Kinder hier gehabt haben. Ja, man sieht einfach, der ganze Himmel ist hier erschienen. Warum hat die Mutter Gottes das hier gemacht, gerade hier in Deutschland, in Heroldsbach? Wir sehen die Zeit damals, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland hat eine Verwüstung erlebt, nicht nur durch die Hitlerzeit. Das war eine materielle Verwüstung, eine moralische Verwüstung auch durch das Naziregime. Aber die hat ihre Wurzeln, die gehen schon viel weiter zurück. Unser Land hat die Spaltung durch den Protestantismus erlebt. Es ist also der Glaube regelrecht zerstört worden. Als Johannes Paul II. Seinen ersten Besuch in Deutschland machte, wurde er in Fulda von Pilgern gefragt, was ist mit dem dritten Geheimnis von Fatima? Und er wollte sich da jetzt nicht konkret zum Inhalt äußern, er hat aber so viel gesagt, das ist mir noch in Erinnerung, wenn ein ganzer Kontinent den Glauben verliert, ist das schlimmer als die Zerstörung durch Atombomben. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes so. Wenn der Glaube zerstört wird in den Herzen der Menschen, dann folgen sie dem Irrtum. Dadurch war ja das Naziregime eigentlich hier erst möglich. Da, wo der Glaube schwindet, kommt der Irrglaube, wie wir im Thessalonischer Brief sehr gut lesen können, wo der Herr sagt, also durch den Apostel Paulus, sie sind, ich schaue es mal nach, die Stelle, das lohnt sich, das wirklich zu lesen. Es hat ja wohl schon viele Antichriste gegeben, nicht nur einen, sondern der Apostel Johannes spricht davon, dass viele Antichriste in die Welt gekommen sind, eben die Jesus Christus leugnen, die seine Menschwerdung und auch seine Gottheit leugnen. Und dann heißt es hier, jetzt über eine Zeit, der Gesetzwidrige aber wird bei seiner Ankunft die Kraft des Satans haben. Er wird mit großer Macht auftreten und trügerische Zeichen und Wunder tun. Er wird jene, die verloren gehen, mit allen Mitteln der Ungerechtigkeit täuschen. Und jetzt kommt das Entscheidende. Denn sie haben sich der Liebe zur Wahrheit verschlossen, durch die sie gerettet werden sollten. Darum lässt sie Gott der Macht des Irrtums verfallen, so dass sie der Lüge glauben. Denn alle müssen gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern an der Ungerechtigkeit gefallen hatten. Wenn man sich fragt, für uns Deutsche ist das ja immer ein virulentes Thema, warum, wie war das möglich, dass so ein Unrechtsregime sich hier in Deutschland etablieren konnte? Für mich ist die Antwort im Laufe der Zeit klar geworden. Man hat die Wahrheit verlassen und dadurch ist man anfällig für die Lüge, für die Täuschung, für den Irrtum. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Johannes Paul II. Das Wir unterscheiden oder wir denken oft Glaube und Glaubensverlust, dass Glaube hat mit vor allem mit Vertrauen zu tun. Das ist so etwas lutherischer Schwerpunkt, der Fiduzialglaube. Aber der Glaube hat auch mit Glaubenswahrheiten zu tun und mit dem übernatürlichen Glauben. Warum sprechen wir vom übernatürlichen Glauben? Er ist eine übernatürliche Tugend, die wir in der Taufe empfangen, damit wir die übernatürlichen Wahrheiten unseres Glaubens annehmen können. Warum spricht man von übernatürlichen Wahrheiten? Es gibt natürliche Wahrheiten, die wir mit unserem Verstand und unserer Vernunft erkennen können. Aber es gibt auch Wahrheiten des Glaubens, die wir nicht mit unserer Vernunft erkennen können, sondern die uns geoffenbart worden sind von Gott. So zum Beispiel der Glaube der Dreifaltigkeit. Man kann versuchen, und das haben die Theologen, Kirchenväter durch die Jahrhunderte hindurch getan, das irgendwo begrifflich für unsere Vernunft zugänglich zu machen. Aber es bleibt doch immer ein Geheimnis. Wir verstehen nur so viel, damit wir es glauben können. Der Herr gibt uns durch diese Offenbarung für unseren Verstand, für unsere Vernunft ein gewisses Licht, damit wir das Geheimnis glauben können. Und leider ist es in der Theologie heute so, dass man ja beeinflusst durch die modernen Wissenschaften nur noch das glaubt, was man sehen kann oder was für unsere natürliche Vernunft zugänglich ist. Und so hat in den letzten Jahrzehnten die Mutter Gottes sagt es bei Don Gobbi sehr gut, man versucht das Evangelium nur noch auf unserer Vernunft anzupassen, der natürlichen Vernunft. Wir haben heute vielfach einen naturalistischen Glauben. Man will nicht mehr an Wunder glauben, sondern die Wundergeschichten in der Bibel werden dann irgendwie psychologisiert oder auf eine natürliche Art und Weise erklärt. So ist unser Glaube der Geheimnisse entleert worden, der übernatürlichen Geheimnisse, die Gott uns offenbart hat. Und das ist mir hier aufgefallen in Heroldsbach, dass durch diese vielen Erscheinungen, die die Kinder hatten, diese Visionen, dass ihnen die übernatürlichen Wahrheiten vor Augen geführt worden sind. Gestern hat die liebe Christa Richter in ihrem Vortrag dann einen Vorgang hier erwähnt. Da hat es bei mir sofort wieder Klick gemacht. Die Mutter Gottes hat das Jesuskind den Seherkindern einzeln in die Arme gelegt. Sie durften alle das Jesuskind halten. Und da ist eine ganz, ganz tiefe Wahrheit drin enthalten, von der Jesus im Buch des Himmels, ich glaube, es ist im Band 34 oder 35 spricht. Man muss diese Botschaften, wenn man sie liest, wirklich mehrere Tage mal betrachten, damit sie wirklich eingehen. Und da sagt er, ich habe, da ich im göttlichen Willen empfangen worden bin und alles im göttlichen Willen gelebt habe, für jede einzelne Seele einen eigenen Jesus gebildet. Er hat sich vervielfältigt, so wie wir das ja auch in der Kommunion sehen. Da sind viele Hostien und es ist immer der eine, der ganze Jesus. Jeder empfängt nicht nur einen Teil von Jesus, sondern den ganzen Jesus. Und so sagt er, das trifft nicht nur für seine Person zu, sondern für alle Ereignisse in seinem Leben. Sie sind, wie wir im göttlichen Willen sagen, sie sind im Akt. Ich benutze immer gern das Bild von der Quelle. Die Quelle hat einen Anfang, nämlich innerhalb der Dreifaltigkeit. Jesus hat diese Quelle in sich aufgenommen, in seiner Menschheit. Und dann läuft diese Quelle weiter. Und so sagt der Herr, wer meine Geburt haben will, der hat meine Geburt für sich ganz allein. Wer meine Empfängnis nehmen will, der hat sie für sich ganz allein und so mit seinem ganzen Leben. Wir müssen uns das abgewöhnen, wenn wir die Geschichten aus dem Evangelium hören. Das sind nicht einfach so Geschichten aus der Vergangenheit. Das hat damals stattgefunden und das ist längst vergangen. Und ja, man erinnert sich noch daran, aber eigentlich hat es ja mit mir nichts zu tun. Nein, das ist nicht wahr. Das sind Wahrheiten, die andauern, die ständig im Fluss sind und die sich allen Seelen einzeln mitteilen. Jeder, das sind Quellen, aus denen jeder schöpfen kann. Ich habe da schon einmal hier bei den Vorträgen darüber gesprochen. Wir können unsere eigene Empfängnis in die Empfängnis Jesu hineinlegen. Denn er sagt ja in der Weihnachtsnovene, in meiner Empfängnis habe ich alle Seelen in mir empfangen, jede einzelne, mit all den Sühne und Wiedergutmachungen, die ich für jede Seele dem Vater im Laufe meines Lebens darbringen musste. Der göttliche Wille empfängt immer alles auf einmal in seiner Gottheit. Und in der Zeit wird es dann schrittweise entfaltet. Und so sind diese Visionen der Kinder, die sie uns mitgeteilt haben, die sind für jeden Einzelnen von uns. Und das sind Quellen, aus denen wir schöpfen dürfen. Warum hat die Mutter Gottes diese vielen übernatürlichen Glaubens, oder der Himmel, sagen wir, diese vielen übernatürlichen Glaubenswahrheiten hier erscheinen lassen? Weil sie heute weitgehend verloren sind. Vergessen, kann man sagen. Die können ja nicht verloren gehen, sie können vergessen werden. Und wir sprechen ja heute von einer Zeit der Apostasie, das heißt des Glaubensabfalls. Und das ist der Grund, warum Papst Johannes Paul II., ich denke das so, gesagt hat, Heroldsbach soll ein Zentrum der Neuevangelisierung werden. Evangelisierung hat mit Verkündigung zu tun. Der Herr sagt zu Luisa, alle Wahrheiten, die er im Evangelium hinterlassen hat, sind wie bei der Brotvermehrung. Sie teilen sich allen mit. Das größte Wunder, das er gewirkt hat, sind die Worte seines Evangeliums, nicht die Krankenheilung. Sagte, das war individuell. Die Menschen sind ja dann auch gestorben, auch die er vom Tod erweckt hat. Das war individuell. Aber das größte Wunder sind seine Worte, die er uns hinterlassen hat, die Wahrheiten im Evangelium. Weil wenn wir sie aufnehmen, bilden sie in uns sein Leben. Wir schöpfen daraus. Wir können uns mit seinem Leben und mit dem, was er gelebt hat, verbinden. Der Herr sagt ja auch, wie Schwester Monika das zitiert hat, der Herr sagt, ich bilde mit meinen Akten eine Krone um jeden Menschen. Mit meinen Leiden bilde ich eine Krone um die Leiden eines jeden Einzelnen. Und was können wir dann tun, wenn wir leiden? Wir verschließen unsere Leiden in die Leiden Jesu. Und da werden sie umgewandelt zur Verherrlichung des Vaters. Also, das ist der Grund, den ich so sehe, die vielen Glaubenswahrheiten, die hier in Visionen praktisch den Kindern eingeprägt haben und wir sollten sie uns auch einprägen. Das ist nicht für die Kinder allein gewesen. Und vielleicht beneidet man manchmal solche Seherkinder, aber man weiß nicht, mit welchen Leiden so ein Auftrag verbunden ist, wenn man etwas vom Himmel empfängt und man soll es dann weitergeben an die Menschen. Es ist immer mit Kreuz und Leiden verbunden. Und so sind hier so viele Wahrheiten im Laufe dieser Jahre vermittelt worden, die unseren Glauben stärken, neu beleben können. Und noch ein weiterer Punkt. Man liest das so, ich habe anfangs, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das weiß man ja alles, das ist ja irgendwie banal. Ich habe nur die Außenseite gesehen. Weil Luisa sagt, der Herr, der göttliche Wille begegnet uns immer verschleiert. Das ist im Wort Gottes, begegnet er uns verschleiert. Wir hören das und wir denken, ah ja, das habe ich schon so oft gehört, das habe ich auch verstanden. Aber es ist nicht so. Denn diese Worte enthalten tiefe Geheimnisse, die sich uns nur erschließen, nicht wenn wir sie mit dem Kopf meditieren, mit dem Verstand, mit unserem logischen Verstand. Das ist ein Fehlschluss heute in der Philosophie und in der Theologie. Man glaubt, man könnte die Dinge mit der Vernunft erfassen. Dass aber Erkenntnis mit Liebe zu tun hat und wir nur in dem Maße erkennen, wie wir lieben, das ist etwas, ja, was man vielleicht wieder vom heiligen Thomas von Aquin lernen sollte. Erkennen hängt zusammen mit Lieben und mit Tun. Der Herr sagt im Evangelium, es reicht nicht, wenn ihr sagt, Herr, Herr, und nicht tut, was ich euch sage. In der Psychologie haben wir gelernt, in der Entwicklungspsychologie, die Kinder lernen dadurch, dass sie erstmal mal nachmachen, was die Eltern tun. Sie verstehen es nicht, sie machen es nach. Und so sind wir als kleine Kinder, unsere Mutter hat uns mit in die Kirche genommen, hat uns auch vieles erzählt. Die erste Katechetin ist ja immer die Mutter und der Vater. Und ja, so wird der Same des Glaubens in das Herz gepflanzt. Aber wirklich verstehen, das kommt erst im Lauf der Zeit. Und so haben wir aus dem Leib der Kirche den Glauben empfangen, den mystischen Leib Jesu Christi. Wir haben den Glauben empfangen als Samenkörner, aber das muss sich in uns entfalten. Und das ist auch, das erklärt der Herr im Zusammenhang mit den Wahrheiten über den göttlichen Willen. Das sind Samenkörner. Wir nehmen diese Samenkörner auf, aber sie müssen sich in uns entfalten, nach und nach. Und diese Entfaltung geschieht nur dadurch, dass wir durch diese Wahrheiten lernen, den Herrn mehr und mehr zu lieben, uns mit ihm zu vereinigen und zu tun, was er sagt. Und so hat er zu Luise einmal gesagt, sie hat ja nicht jeden Tag geschrieben, es sind immer Pausen dazwischen. Und manchmal fragt sie ihn ja, warum schweigst du? Und er sagt, ich schweige, um in dem Wort zu ruhen, was ich dir gegeben habe. Und ich warte darauf, dass du es dir einverleibst. Er hat ja mal zu Luisa davon gesprochen, du musst es wiederkäuen. Das haben übrigens die Wüstenväter ja auch getan mit dem Wort Gottes. Sie haben es wiedergekäut, den ganzen Tag bestimmte Verse der Heiligen Schrift, weil sie die Erfahrung gemacht haben, nach und nach erschließt sich der Geschmack des Wortes. Es ist wie eine Frucht. Und das sagt der Herr auch über die Wahrheiten des Evangeliums und auch die Wahrheiten, die er uns durch Luisa Picareta vermittelt. Es sind wie Früchte. Man muss durch die Schale dringen. Oft ist die Schale hart, manchmal auch mit Stacheln versehen, mit Leiden. Und für Luisa waren diese Wartezeiten zwischendurch immer mit Leiden verbunden, nämlich mit dem Leiden der Beraubung des Herrn. Sie hat, ja, wenn jemand verliebt ist und den Geliebten vermisst, dann wird ihm die Zeit endlos. Und so war das für Luisa. Sie hat ja anfangs Jesus ständig die Gegenwart Jesu genießen dürfen und nachher entzog er sich immer mehr und zeigte sich manchmal nur wie ein Blitz. Und sie sagt dann, das Warten kommt mir vor wie Jahrhunderte. Die Minuten werden zu Stunden, die Stunden zu Jahrhunderten. Und sie hat das immer verglichen mit dem, was die Seelen im Fegefeuer erleiden. Denn da gibt es auch eine andere Zeit. Da scheint es auch so zu sein, dass sich dieses Warten in eine unendliche Ferne ja, ausdehnt. Luisa, und durch diese Leiden hat der Herr in Luisa den Boden vorbereitet, damit sie die nächste Wahrheit empfangen konnte. Und jetzt kommen wir wieder auf Heroldsbach. Es ist ja interessant, dass die Luisa die Kinder am Anfang bittet, ihr müsst Feste beten und nachher geht es weiter, ihr müsst Opfer bringen. Opfer, das sind freiwillige Leiden. Leiden aus Liebe, nicht erzwungene Opfer. Weil Luisa sagte, Herr, mit erzwungenen Opfern kann ich nichts anfangen. Es müssen freiwillige Leiden sein aus Liebe. Nur dann können sie sich mit den Leiden Jesu vereinigen, denn er hat auch freiwillig aus Liebe zum Vater und zu uns gelitten. Und in diesen Leiden, wo wir uns mit den Leiden Jesu vereinigen, das ist die wahre Sühne, die Wiedergutmachung, wird in uns der Raum gebildet oder auch in anderen Seelen, wenn wir für andere sühnen, damit sie die Gnaden empfangen können, die der Herr vorbereitet. So sagt er einmal zu Luisa, wenn ich der Seele etwas schenken will, bitte ich sie zuvor um ein kleines Opfer. Denn durch dieses Opfer, was ja immer eine Tat der Liebe ist, bereitet sie in sich den Raum vor, wo ich diese Gnade, dieses Geschenk, diese Wahrheit hineinlegen kann. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem Papst Johannes Paul II. Hat gesagt, das soll ein Zentrum der Neuevangelisierung werden. Er wusste um den Wert des Leidens. Eine Evangelisierung, eine Verkündigung, die nicht mit Opfern und Leiden verbunden ist, nämlich mit Opfern aus Liebe zu Jesus, die ist fruchtlos. Das geht nur in den Kopf und bei vielen hier rein und da wieder raus. Das geht nicht ins Herz. Und deswegen braucht es diese Gnaden, die das Herz vorbereiten. Das Herz muss durch die Liebe erwärmt werden. Und woher kommt diese Liebe? Das sind die Sühneseelen, die aus Liebe zum Herrn sühnen und dadurch bekommen andere die Gnade, werden ihre Herzen erwärmt, damit sie die Gnade, die Wahrheiten des Glaubens, das Licht des Glaubens empfangen können. Diese übernatürlichen Wahrheiten, wenn wir sie im Glauben annehmen, vermitteln unserer Vernunft das Licht. Unsere Vernunft, auf die wir heute so stolz sind, ist durch den Sündenfall verdunkelt. Es ist ein falsches Licht, man kann sagen, ein künstliches Licht. Und viele glauben, sie haben die Erkenntnis, wenn sie mit ihrem logischen Verstand vieles erkennen und schlussfolgern können, das ist ein falsches Licht. Das wirkliche Licht ist das Licht des Glaubens, durch welches unser Verstand erleuchtet werden muss. Und dann sehen wir die Zusammenhänge des Glaubens, wie die einzelnen Wahrheiten zusammenhängen und wie unser Leben in diese Ordnung, diese Schöpfungsordnung, die der Herr ins Leben gerufen hat, im vierten Schöpfung, wo da unser Platz ist, wie wir den einnehmen sollen. Wir erkennen dann in diesem Licht, was der Sinn unseres Lebens ist, wofür der Herr uns berufen hat. Das können wir alles nicht ohne das Licht des Glaubens wissen. Und die Glaubenswahrheiten haben die Kraft, unseren Verstand zu erleuchten. Jetzt kommen wir mal zu einigen Dingen, die hier geschehen sind. Also, das erste Mal, als ich hier in Heroldsbach war, als wir in Heroldsbach waren, fiel uns ja dieses, was bei der ersten Erscheinung geschah, dieses ISH auf. Das seht ihr ja an der Gnadenkapelle außen auch nochmal, am Glashaus, in der Glaskapelle außen auch nochmal angebracht. Und zunächst fällt einem das ja nicht so auf, weil man hat ja häufig schon immer dieses IHS gesehen. Das Christus-Monogramm, was dann häufig so bei den, im einfachen Volksmund heißt es, Jesus, Heiland, Seligmacher. Es sind aber die griechischen Buchstaben für Jesus Christus, zumindest in der Abkürzung. Und dieses Jesus-Monogramm geht sehr weit zurück. Ein großer Verbreiter war der heilige Bernardin von Siena. Er hat es in Pestzeiten verbreitet, es wurde auch kirchlich anerkannt und es wurde in Epidemiezeiten und Pestzeiten an den Häusern angebracht. Man sieht es also heute in Italien noch an vielen Häusern, dieses IHS. Hier ist es aber etwas anderes und das ist uns aufgefallen. Wir haben gesagt, es ist schon sonderbar, wieso steht das S zwischen dem J oder I und dem H? Und da möchte ich etwas drauf eingehen. Das war das erste am 9. Oktober 1949, als hier die Erscheinungen begannen. Die Kinder spielen einige Zeit am Waldrand. Und dann erscheint plötzlich eine große, grün leuchtende Schrift zwischen den Bäumen des Birkenwäldchens, die Buchstaben ISH sind über einen halben Meter groß und glänzen so, wie wenn die Sonne sich in grünem Glas spiegelt. Die Farben haben auch noch immer eine symbolische Bedeutung, aber das will ich jetzt nicht. Ja, grün ist für uns die Farbe der Hoffnung. Aber es ist schon interessant, diese Anordnung, das S steht oben, das I links unten und das H rechts unten. Das Dreieck deutet natürlich auf die Dreifaltigkeit hin. Und auch bei dem Sonnenwunder am 8. Dezember 1949 erscheint dann in der Sonne auch dieses Zeichen, die leuchtend grüne Schrift mit diesen Buchstaben. Ein Kreuz und eine Monstranz. Ja, wie kann man das deuten? Warum ist hier die Anordnung ja so ganz anders? Das war für uns eigentlich der erste Hinweis, das hat was mit dem Buch des Himmels zu tun. Nämlich mit den drei Fiats, von denen dort die Rede ist. Das Fiat der Schöpfung, das Fiat der Erlösung und das Fiat der Heiligung. In Band 19 sagt der Herr am 19. März 26 zu Luisa: Darüber hinaus symbolisieren die Schöpfung, die Erlösung und das Fiat Voluntas Tua, so nennt er das Fiat der Heiligung, die heiligste Dreifaltigkeit. Und so wie die göttlichen Personen untereinander untrennbar sind, so sind auch diese drei Fiats, diese drei Zeitalter untereinander untrennbar. Und eine gibt der anderen die Hand, eine der anderen die Hilfe. Aber der Triumph, die Herrlichkeit gehört allen dreien. Jetzt kommen wir mal auf die Buchstaben. Das J steht meiner Meinung nach für das Wort Yahweh. Es ist der Gottesname im Alten Bund, der das Werk der Schöpfung repräsentiert. Die Sprache der Schriften des Alten Bundes ist hebräisch. Das H steht für das griechische Wort Hyos, gleich Sohn. Die Sprache der frühen Kirche und des Neuen Testamentes war griechisch. Es weist also auf Christus, den Erlöser, und auf das Fiat der Erlösung hin. Das S steht für das lateinische Wort Spiritus, gleich Geist. Latein ist die Sprache der katholischen Kirche, der Kirche Roms. Es weist auf das Fiat der Heiligung hin, denn der Heilige Geist wirkt in der katholischen Kirche, ist die Seele dieses mystischen Leibes und bewirkt die Heiligung und die Vollendung der Erlösung. Obwohl im Buch des Himmels wenig oder kaum die Rede vom Heiligen Geist ist, wird doch das Fiat der Heiligung nach den Schriften Luisas vor allem das Werk des Heiligen Geistes sein. Es bewirkt die Vollendung der beiden anderen Fiats, nämlich des Fiat der Schöpfung und der Erlösung. Das sagt der Herr immer wieder. Und das habe ich schon in jüngeren Jahren, wo ich Luisas Schriften noch nicht kannte, immer gedacht, eigentlich ist die Erlösung, man sieht gar nicht, dass da irgendwo wirklich wir Menschen erlöst sind. Im Gegenteil, heute hat man das Gefühl, dass das Gegenteil der Fall ist. Ja, ist Gott so schwach, dass er sich nicht durchsetzen kann? So Fragen sind mir damals gekommen. Die Antwort habe ich erst im Buch des Himmels gefunden, wo der Herr eben davon spricht. Die Vollendung kann nur durch das im dritten Fiat kommen. In diesem dritten Zeitalter nennt er das. Zeitalter des Heiligen Geistes. Was nicht in einem politischen Sinne zu verstehen ist, denn diese Lehre von den drei Reichen, das hat schon der Abt Joachim de Fiore gelehrt, ich weiß nicht, 12. bis 13. Jahrhundert, das hat die Kirche verworfen. Nein, es ist hier von einem Reich der Seelen, in der Seele die Rede, aber es geht schon auf die Heilige Schrift. Ja, das ist wieder ein ganz schwieriges Thema. Dann kommen viele und sagen, das, was die Luisa da lehrt, das ist Millenarismus, das hat die Kirche schon sehr früh verurteilt mit diesem tausendjährigen Reich und so. Komme ich vielleicht später zu, wenn ich dafür die Zeit noch habe. Ich kann nur so viel sagen, eben diese Frage, das hat Kardinal Ratzinger damals dokumentiert und auch schriftlich weitergegeben, diese Frage, wie diese tausend Jahre des Friedensreiches, wo in der Offenbarung die Rede von ist, wie das zu verstehen ist, dazu hat die Kirche sich noch nicht endgültig geäußert. Es ist endgültig noch nicht klar, wie das zu verstehen ist. Nur so viel, diese tausend Jahre haben eine symbolische Bedeutung. Aber bei Luisa spielt das natürlich schon eine Rolle, weil der Herr sagt, dieses dritte Zeitalter wird die Erfüllung des Vaterunsers sein. Aber man kann nicht sagen, so bis hierhin ist das Reich der Erlösung und jetzt fängt die Zeit der Heiligung an. Das ist nämlich nicht so. Die Apostel haben ja Jesus gefragt, wann kommt denn dieses Reich? Und er sagt, man kann nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Es ist mitten unter euch. Es war auch schon eben, als Jesus das Reich Gottes verkündete, in seiner Menschheit gebildet, auch in der Mutter Gottes, aber es war nicht sichtbar. Und diese Zeitalter der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung, die greifen ineinander, die sind ineinander verflochten, man kann sie nicht voneinander trennen. Das sind immer die Versuche der menschlichen Vernunft, irgendwo da so begriffliche Trennungen reinzubringen, damit wir das halbwegs verstehen können. Aber das muss man immer wissen, das sind unsere Begriffe, sind für uns Hilfen, um irgendwo das Geheimnis, um uns dem Geheimnis nähern zu können. Wir können nicht den Himmel wirklich so sehen, wie er ist, wenn die heilige Dreifaltigkeit sich hier so zeigt, dass der Vater und der Sohn in menschlicher Gestalt erscheinen, dann ist das eine Art und Weise, eine Vision, die unserem menschlichen Verstand zugänglich ist. Aber wir können nicht sagen, das ist jetzt die Realität, so ist es da im Himmel, wenn wir da hinkommen. Vielleicht erinnert ihr euch, wo der heilige Don Bosco die Vision seines Schülers Domenico Savio hatte, fragte er ihn, darf ich einen Blick in den Himmel werfen? Und der sagte, nein, das geht nicht, dieses Licht kannst du nicht ertragen. Ich erscheine dir jetzt so, dass du mich erkennen und verstehen kannst, aber das Licht kannst du nicht ertragen. Das müssen wir immer wissen und uns bewusst sein, auch bei arme Seelenerscheinungen und sowas. Sie zeigen sich uns in einer Art, wie wir sie aufnehmen und verstehen können, aber das ist nicht die Realität, wie wir sie im Jenseits, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, sehen werden. Wir sind eben hier an Raum und Zeit und unseren menschlichen Verstand gebunden. Bei Luisa sagt der Herr, dreimal hat die höchste Gottheit entschieden, nach außen hin zu wirken. Das erste Mal in der Schöpfung. Das zweite war in der Erlösung und eine Frau nahm daran teil, die heiligste, die schönste, welche meine himmlische Mama war. Und von der Mutter Gottes sagt er, sie war diejenige, da sie ja im göttlichen Willen lebte, die das ganze Werk der Erlösung in sich aufnehmen konnte. Die Apostel konnten das nicht. Die haben tröpfchenweise aufgenommen. Die Mutter Gottes hat alles in sich aufgenommen, weil sie allein dazu in der Lage war. Und wenn wir unsere Glaubenswahrheiten verstehen wollen, müssen wir zu ihr gehen. Und deswegen betrachten wir diese Glaubenswahrheiten ja auch in den Rosenkranzgeheimnissen. Wir kommen zu ihr, weil sie diese Geheimnisse in ihrem Herzen trägt. Wir ruhen in ihren Armen. Und wer viel den Rosenkranz betet, der merkt, dass das geht irgendwann in die Beschauung über. Man nimmt die Wahrheiten mit dem Herzen wahr, man denkt nicht mehr dabei. Es geht auf einer anderen Ebene. Es ist die Erkenntnis des Herzens. Und dann das Dritte. Und dann sagt er, wir können nicht sagen, dass das Werk der Schöpfung von uns beendet sei, wenn unser Wille, wie es von uns festgesetzt worden ist, nicht im Geschöpf handelt und nicht mit dieser Freiheit, Heiligkeit und Macht lebt, wie er in uns wirkt und lebt. Im Gegenteil, dies ist der schönste Punkt, der Höhepunkt, das strahlendste Punkt und das Siegel der Vollendung des Werkes der Schöpfung und der Erlösung, nämlich das Fiat der Heiligung. Es wird Schöpfung und Erlösung vollenden, in dem Sinne, die Erlösung wird ihre volle Frucht bringen. Und auch die Schöpfung enthält so viele Geheimnisse, die wir jetzt nicht wahrnehmen können. Wir nehmen nur die Außenseite der Schöpfung wahr. Davon spricht der Herr. Und erst wenn die Seele in den göttlichen Willen eintritt, erkennt sie den göttlichen Willen in der Schöpfung. Und umgekehrt, der göttliche Wille in der Schöpfung erkennt die Seele, die im göttlichen Willen lebt und reißt den Schleier auseinander. Deswegen, dafür werde ich morgen drüber sprechen. Ich werde dann über diese neue Ära sprechen, welche Verheißungen der Herr dort gegeben hat. Es wird niemand mehr den anderen überzeugen müssen, an Gott zu glauben, sondern jeder wird den Herrn in der Schöpfung wahrnehmen können, wenn er einmal im göttlichen Willen lebt. Das kann auch bei uns jetzt schon beginnen. Es sind die Wahrheiten über den göttlichen Willen, die die Augen unserer Seele öffnen. Und dann öffnet sich das Buch der Schöpfung. Und wir nehmen den göttlichen Willen überall wahr. Und dann werden wir auch die Glaubenswahrheiten nicht nur von außen verstehen, sondern in ihrem inneren Gehalt aufnehmen. Wir werden tiefer in die Geheimnisse eindringen. Die Glaubensgeheimnisse heißen deswegen Geheimnisse, weil wir nur bis zu einem gewissen Grad eindringen können. Und das wird auch im Himmel nicht anders sein. Das sagt der Herr zu Luisa, du wirst wie in einem Ozean sein. Du kannst diesen Ozean niemals überqueren. Du wirst froh sein, dass du in diesem Ozean bist, dass du die Schönheiten genießen darfst, soweit es für ein Geschöpf überhaupt möglich ist. Denn unsere Fassungskraft ist eben begrenzt. Sie wächst auch im Himmel, unsere Fassungskraft, aber sie kann niemals die Dreifaltigkeit umfassen, den ganzen göttlichen Willen der Dreifaltigkeit, weil wir eben endliche Geschöpfe sind. Also wir haben in diesem J, H und S können wir die drei Zeitalter erkennen, diese drei Fiats. Und es ist erstaunlich, dass sie diese drei Fiats sozusagen am Anfang, zu Beginn der Erscheinungen stattgefunden haben, als wenn sie so die Überschrift geben, das Thema für das, was hier beginnen soll. Neuevangelisierung, da stellen wir uns ja häufig immer vor, ja, dann werden praktisch, dann muss wieder verkündet werden, was die Kirche früher schon alles gelehrt hat. So nach dem Motto, hört sich so an, als wenn der Kaffee wieder, der kalt geworden ist, wieder aufgewärmt werden muss. Nein, Neuevangelisierung ist viel, viel mehr. Da geschieht etwas Neues. Natürlich knüpfen wir an das an, was wir empfangen haben durch die Kirche in unserem Glauben. Aber der Herr will das weiterführen. Und das lernen wir im Buch des Himmels, wo er sagt, Das sind alles Samenkörner, die sich entfalten werden in den nächsten Jahrhunderten, vielleicht sogar Jahrtausenden, denn es wird Generationen dauern, bis, es muss sich ausbreiten, das Reich des göttlichen Willens. Und sie werden nebeneinander und ineinander bestehen, das Fiat der Erlösung und das Fiat der Heiligung. Man kann nicht sagen, so jetzt ist das Fiat der Erlösung beendet und jetzt fängt das Fiat der Heiligung an. So ist das nicht. Der Herr sagt, die Seelen werden immer frei sein, ob sie auf dem Weg der Erlösung gehen wollen oder eben auf diesem Weg des Fiat der Heiligung. Gut, das soweit. Jetzt kommen wir nochmal auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Die Kirche hat einige Jahrhunderte gebraucht, um das irgendwo begrifflich klar auszudrücken. Und es hat viele Kämpfe gegeben, wo die Gottheit Jesu bestritten wurde oder umgekehrt seine Menschheit bestritten wurde, wo man sagt, er hatte nur einen Scheinleib, er hat nicht wirklich gelitten. Es ist wirklich für uns schwer zu begreifen, dass in Jesus zwei Naturen sind, die unvermischt, die göttliche Natur und die menschliche Natur. Und er hatte einen menschlichen Willen und eben den göttlichen Willen, die auch nicht vermischt sind. Also der menschliche Wille Jesu ist nicht aufgelöst worden. Diese Irrlehre hat es auch schon gegeben. Sondern der menschliche Wille hielt sich ständig dem göttlichen Willen geopfert. Die drei göttlichen Personen sind eines Wesens, das heißt gleicher göttlicher Natur, die durch ihre gegenseitige Liebe und ihren gemeinsamen göttlichen Willen einen einzigen Gott in drei Personen bilden. Und die drei göttlichen Personen, es ist wichtig, das zu wissen, weil das hat nachher Konsequenzen auch für das Verständnis der Heiligen Messe. Die drei göttlichen Personen unterscheiden sich durch ihren Ursprung. Der Vater zeugt ewig den Sohn, das können wir uns schon nicht denken, zeugt ewig, ohne Anfang, ohne Ende. Er zeugt ewig den Sohn und er ergießt sich ganz in den Sohn. Und der Sohn ergießt sich in einem einzigen ewigen Liebesakt ganz in den Vater. Und aus diesem sich gegenseitig ineinander ergießen, geht in einem ewigen Zeugungsvorgang die Person des Heiligen Geistes hervor. Es ist alles ein ewiger Akt der Zeugung. Der Vater ist die Quelle. Aus ihm geht der Sohn hervor und aus beiden geht der Heilige Geist hervor. Die orthodoxen Christen glauben eben, dass der Heilige Geist nur aus dem Vater hervorgeht. Das ist ein Unterschied. Also jeder bildet das Echo des anderen. Und ihre Einheit besteht in ihrem gemeinsamen Willen, aus dem die einzige Liebe hervorquillt, die ihre Natur ist. Gott ist also zutiefst einfach, ein einziger, einfacher Liebesakt, der alle Güter in sich enthält und mitteilt. Und davon spricht der Herr oft im Buch des Himmels, damit wir das überhaupt irgendwo annähernd begreifen können, sagt er, die Sonne ist ein Abbild, ein Schatten, sagt er, des ewigen Lichtes der dreifaltigen Gottheit. Ein Abbild. Das Zentrum ist die Dreifaltigkeit, der Sonnenball, könnten wir sagen. Und die Strahlen, die daraus hervorgehen, sind alle Geschöpfe, die Gott geschaffen hat. Und alles ist mit diesen Strahlen verbunden. Und er sagt, wenn nur ein Strahl unterbrochen würde, würde das Geschöpf ins Nichts stürzen. Wir werden also unablässig, ohne Unterlass, vom göttlichen Willen der Dreifaltigkeit im Dasein erhalten. Wenn wir nachts schlafen und der göttliche Wille würde sein Licht aus unserem Atemzug herausnehmen, wir würden verenden. Wir könnten nicht weiterleben. Unser Herzschlag wird vom Vater bewegt. Unser Blutkreislauf ist mit dem Sohn verbunden. Ist das Leben des Vaters fließt in uns, des Sohnes. Und der Atem ist mit dem Heiligen Geist verbunden. Wir atmen ständig die Liebe Gottes ein und sollen sie ihm zurückschenken. Und der Herr sagt, wenn die Seele den göttlichen Willen nicht erkennt, zum Beispiel in der Schöpfung oder in sich selber, kann der göttliche Wille uns nicht seine Schätze mitteilen. Wir bleiben immer an der Schale hängen. Und das ist für Gott oft so traurig. Wir bleiben an den Geschöpfen hängen, an der Außenseite. Wir bezaubern uns an der Erscheinungsweise, an der äußeren Erscheinungsweise. Aber der Herr sagt, der göttliche Wille kann gar nicht die Güter mitteilen, die ich in die Schöpfung hineingelegt habe. Und wenn wir ihn zum Beispiel, seine Liebe in der Sonne erkennen und seine Liebe erwidern, dann teilt sich durch das Sonnenlicht die göttliche Liebe uns mit. Sie dringt in uns ein, die Glut der Liebe. Also so viele wunderbare Geheimnisse. Ja, wir haben das alles schon im Zusammenhang mit den Rundgängen gehört. Aber hier ist es auch wieder so. Man versteht am Anfang nur die Außenseite. Mit dem Verstand irgendwo. Und da denkt man, ja, jetzt habe ich es verstanden. Nichts hat man verstanden. Das ist noch nicht ins Herz gedrungen. Hier ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis kommt aus der Liebe. Ja. Jetzt möchte ich noch auf ein anderes Thema kommen, auf den Gnadenstuhl. Die Dreifaltigkeit. Moment, ich schaue hier. Ja. Also die Dreifaltigkeit ist hier in diesem Bild des Gnadenstuhls erschienen, das sehen wir in dem kleinen, in der Erscheinungskapelle da oben, in dem Holzhaus, wo der Gekreuzigte von den Armen des Vaters gehalten wird und der Heilige Geist ist zwischen den beiden. Und dann kommen die Engel und fangen das Blut Jesu Christi auf. Das ist der Gnadenstuhl. Ja, hier sehen wir schon, wie die Dreifaltigkeit am Erlösungswerk beteiligt ist. Und für mich ist das ein ganz tiefes Geheimnis, weil es mit der Heiligen Messe zu tun hat. Die Heilige Messe, das Messopfer, richtet sich an den Vater und dient zur Verherrlichung des Vaters. Und wir denken dann oft, ja, da wird jetzt in der Opferung das Kreuzesopfer Jesu, das erneuert sich auf unblutige Weise. Nein, das ist nicht nur das Kreuzesopfer. Das Kreuzesopfer Jesu hat sein ganzes Leben umfasst, wie wir aus dem Buch des Himmels wissen. Er sagt, das Letzte war der sichtbare Punkt für uns, was nach außen hin sichtbar ist, sein Martyrium auf Kalvaria. Aber der unsichtbare Teil, die Innenseite seiner Passion, offenbart er uns erst im Buch des Himmels. Und auch da dringen wir nur sehr langsam ein. Wenn also Jesus sich dem himmlischen Vater aufopfert in der Heiligen Messe, dann opfert er sein ganzes Leben auf. Von seiner Empfängnis an bis zu seinem letzten Atemzug. Und nicht nur das. Da sind Geheimnisse enthalten, das kann man sich bald nicht vorstellen. Im göttlichen Willen hat er ja alle Seelen umfasst und der hat dem himmlischen Vater für eine jede Seele Wiedergutmachung gegeben. Also er bringt in dieser Aufopferung dem himmlischen Vater die Sühne und die Wiedergutmachung für jede einzelne Seele. Und worin besteht die wahre Wiedergutmachung? Besteht darin, dass der Herr für einen jeden Einzelnen die göttliche Version vom Vater empfangen hat, die Dreifaltigkeit von Ewigkeit her für jeden Einzelnen geschaffen hat. Eine göttliche Version. Unsere Akte, die Gott für uns vorbereitet hat, die existieren schon seit Ewigkeit in der Gottheit. Und jetzt, wo wir in der Zeit sind, sollen wir uns entscheiden, diese ewigen Akte in uns aufzunehmen. Und wie können wir die aufnehmen? Nehmen wir mal das Bild der Sonne. Und wie werden uns die Gnaden vermittelt, wenn der göttliche Wille die Sonne ist? Da braucht es, mir kam das Bild auf einmal, als ich darüber nachdachte, ein Brennglas, wo die Strahlen konzentriert werden auf einen einzigen Punkt, bis dieser Punkt sich entzündet, diese ganze Hitze aufnimmt. Und dieses Brennglas ist die Menschheit Jesu Christi, in die wir eintreten. Aber es hat noch mehrere andere Bedeutungen. Das ist immer der Vorteil von den Bildern, die haben immer mehrere Bedeutungen, nicht nur eine. Man kann mit einem Bild sehr viel mehr aussagen als mit unseren begrifflichen Worten. Und so hat Jesus also in seiner Menschheit, indem er seinen menschlichen Willen ständig dem göttlichen Willen aufgeopfert hielt, für einen jeden Menschen die göttliche Version, nenne ich es mal, die göttlichen Leben, die Gott für jede Seele geschaffen hat, in sich aufgenommen, hat sie sozusagen neu gezeugt und bringt sie dem himmlischen Vater dar, damit er dem himmlischen Vater die Verherrlichung schenkt, die der dreifaltige Gott bei der Schöpfung beschlossen hat zu empfangen. Der Herr sagt ja, die Jahrhunderte sind im göttlichen Willen für uns nur ein Punkt. Es gibt da nicht ein Vorher oder Nachher. Es ist alles gleichzeitig Gegenwart. Es ist auch etwas, was wir schwer verstehen können. Also, Jesus hat das Leben einer jeden Seele in sich aufgenommen, hat dem himmlischen Vater die Sühne und die Wiedergutmachung durch freiwillige Leiden geschenkt, indem er auf menschliche Weise gewirkt hat, nämlich Stück für Stück in seinen einzelnen Akten. Er hätte alles in einem Akt tun können. Nein, er hat sich uns angepackt, passt, damit wir in seine Fußstapfen treten können. Sonst könnten wir ihm ja gar nicht auf diesem Weg nachfolgen. Und so hat er bringt er im heiligen Messopfer dem himmlischen Vater für eine jede Seele die Verherrlichung und Wiedergutmachung. Und jetzt will er, dass wir uns mit ihm in diesem Opfer vereinigen. Ja, wie geht das denn? Wir können es einmal dem Willen nachtun, indem wir ihm unseren Willen aufopfern. Aber dann wird der Herr uns auch Anteil an seinen Leiden geben. Denn er sagt, du kannst nicht Eisen und Gold zusammenschmelzen. Das geht nicht. Du kannst nur die gleichen Naturen zusammenschmelzen. Und die Seele wird im Leiden umgewandelt. Wenn sie mit Jesus vereint leidet, wird sie umgewandelt sozusagen in Gold. Und dann kann sie sich mit dem Leiden Jesu vereinigen. Und dann können wir mit Jesus vereint dem himmlischen Vater die Verherrlichung für alle Seelen schenken. Und das ist Sühne und Wiedergutmachung, die der Herr hier, aber die Mutter Gottes hier schon erbeten hat von den Kindern. Denn sie hat sie angeleitet und hat gesagt, so und jetzt rutscht ihr auf den Knien und die Kinder haben geweint, so weh hat ihnen das getan. Und dann denkt man, wenn man das nicht versteht, ja, warum braucht Gott sowas? Das ist ja Sadismus, so. Das ist unser menschliches Denken. Wir verstehen nicht das Geheimnis des Leidens. Das muss der Herr uns auch offenbaren. Aber dadurch, dass sie das im Gehorsam gegenüber der Mutter Gottes und Jesus getan haben, wurden sie automatisch mit dem Leiden Jesu vereinigt. Und so konnten sie Sühne für die Bekehrung der Sünder geben. Es geschieht immer durch freiwilliges Leiden in einem Akt des Gehorsams. Die Sünde ist immer ein Akt des Ungehorsams und kann nur gesühnt werden durch das Gegenteil, nämlich durch einen Akt des Gehorsams. Da sehen wir, wie einfach Gott ist und die göttliche Gerechtigkeit. Wenn wir das Leben des göttlichen Willens in uns töten, dann bekommen wir das nur zurück, wenn jemand dafür sein Leben hingibt. Und das war Jesus. Er sagte, ich musste für jede Todsünde einen Tod erleiden. Und Luise hat auch daran teilgenommen. Sie hat sie manchmal beklagt und hat gesagt, es ist schrecklich. Es ist, als wenn man stirbt, ohne sterben zu können, um dann wieder aufzuerstehen und um von Neuem zu sterben. Das waren ihre Beraubungen. Es war ein ständiges Sterben, ohne sterben zu können. Und so sagt der Herr, du erlebst nur den Schatten dessen, was ich in meiner Gottheit gelebt habe. Und die Mutter Gottes ebenfalls. Wir denken, sie hätte nicht gelitten. Sie hat nicht unter den Folgen der Sünde gelitten. aber sie hat an den Leiden Jesu teilgenommen. Und zwar so sehr, dass seine Leiden in ihr, man kann sagen, inkarniert wurden. Sie war wie ein Spiegel, sie hat alle Leiden Jesu in sich aufgenommen, soweit das für ein Geschöpf möglich ist. Und deswegen steht sie unter dem Kreuz und deswegen steht sie auch neben dem Priester am Altar. Der Priester handelt ja in persona Christi, es ist Jesus, der das Opfer dort vollbringt, die Wandlung. Der Priester tut das in persona Christi, aber es ist Jesus selber, er ist Priester, Opfer und Altar. Und das ist, wohin er uns führen will, wenn man den Ruf spürt. Das wird er nicht von allen verlangen, nicht in dem Maße. Wir können schon froh sein, wenn wir dahin kommen, dass wir die Leiden, die wir so tröpfchenweise im Leben bekommen, unseren Anteil am Kreuz Christi, wir kriegen die tröpfchenweise, wenn wir die in Ergebung annehmen und wenn wir so weit kommen, dass sie sich für uns in Liebe verwandeln. Die kleine Therese von Lisieux und viele andere Heilige haben es geliebt, aus Liebe zu Jesus zu leiden, weil sie wussten, wie dadurch die Liebe Gottes in ihnen sich entzündete. Das sind Geheimnisse, die müssen wir so nach und nach versuchen anzunehmen. Der Herr wird uns dahin führen. Und das ist eben dieses Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit, was in der heiligen Messe sich vollzieht. Und wie können wir uns mit ihm vereinigen? Nur durch den Heiligen Geist. Wir können es nicht ohne den Heiligen Geist. Er ist der, der die Heiligung in uns bewirkt. Er ist derjenige, der bewirkt, wenn wir die Wahrheiten des Evangeliums oder aus dem Buch des Himmels hören, dass die in uns Leben erzeugen, göttliches Leben. Es kommt durch den Heiligen Geist. Aber der Vater und der Sohn sind immer an dieser Zeugung beteiligt. Und was wollen sie aus uns machen? Sie wollen ihr dreifaltiges Abbild in unserer Seele erzeugen, neu zeugen. Das haben sie von Ewigkeit her für uns vorbereitet, für jeden auf eine ganz individuelle Weise. Wir dürfen uns da nie mit anderen vergleichen. Der Herr hat für jeden Einzelnen von uns schon alle Akte des Lebens vorbereitet, weil er den Platz im Himmel schon für uns vorbereitet hat, den wir einnehmen sollen. Und deswegen ist es Quatsch, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Die haben einen anderen Weg. Ich muss dem folgen, was der Herr für mich vorbereitet hat. Und da müssen wir ein hörendes Herz erlangen. Das geht auch durch die Gabe des göttlichen Willens, wenn wir unser Gehör in das Gehör Jesu verschließen. Wir hören ja nicht nur akustisch mit den Ohren, sondern wir hören auch mit dem Herzen. Und das innere Gehör erschließt sich auch wiederum nur, wenn wir Gott lieben. Erkenntnis und Liebe hängen miteinander zusammen. Und worin bewährt sich die Liebe? Indem wir tun, was der Herr uns sagt. So können wir langsam in dieses Geheimnis der Dreifaltigkeit eindringen. Das sind wunderschöne Geheimnisse. Wunderschöne Geheimnisse. Und der Herr offenbart uns das nach und nach. Ich habe viele Dinge nicht im Buch des Himmels gelesen, aber ich weiß, dass es daherkommt. Und einmal sagt der Herr zu Luisa, die Seele fragt sich manchmal, woher kommt das? Wie kommt das in mein Herz? Und dann sagt er, ich habe es leise in ihr Herz gelegt, durch mein Wort. Denn jeder, der im göttlichen Willen lebt, hat eine persönliche Berufung. Er wird die Wahrheiten des göttlichen Willens auf eine ganz persönliche Weise aufnehmen. Wir können niemals alles aufnehmen, das geht nicht. Wir können auch nicht die Bibel ganz aufnehmen. Selbst wenn wir sie 100-mal lesen, dann ist das mit dem Kopf. Die Wahrheiten müssen mit dem Herzen aufgenommen werden. Und es ist Gott, der in uns diese Wahrheiten dann lebendig werden lässt. Der Heilige Geist bewirkt das in uns. Und mit diesen Wahrheiten werden wir in den Himmel kommen und wir bringen sie dem ganzen Himmel. Die Bewohner des Himmels sind gespannt, diese Wunder zu sehen, die wir dann mitbringen, die der göttliche Wille in unserer Seele hervorgebracht hat. Ich muss sagen, wenn man hier die Bilder betrachtet, die sind ja auch in diesem kleinen Heftchen von Heroldsbach, man muss sie einfach betrachten und den Herrn bitten, ja, erschließe mir, was wolltest du uns damit sagen, mit diesem Bild, diesen Bildern, diesen Visionen? Das wird sich uns nach und nach erschließen. Gut, machen wir dann hier eine Pause.